Kapitel 24, der Blick in die Kristallkugel. Manche meinen, dass man Schweinehälften nur oft genug wiegen muss, dann werden sie schon schwerer werden. Wir haben unseren gemeinsamen Spaziergang über die Vergangenheit zur Gegenwart gemacht. Ich würde mit dir nun gerne ein wenig über die Zukunft EDV nachdenken. Ich habe mir ja vorgenommen, nur mehr Dinge zu tun, bei denen ich etwas lernen kann. Das E-Book zu schreiben war so eine Gelegenheit. Einerseits eine neue Technologie, andererseits aber doch ein strukturiertes Nachdenken über die Entwicklung der IT. Wenn du meinem Ansatz, dass in der IT alles erfunden ist, zumindest partiell folgen kannst, ergibt sich daraus natürlich eine dramatische Konsequenz. Vielleicht kannst du dich noch an den Hinweis auf die Entwicklung der Automobilindustrie erinnern, von der nicht mehr sehr viele Innovationen kommen bzw. gekommen sind. Die ganzen Diskussionen um die periodischen Hype-Themen drängen mir doch den Verdacht auf, dass es einfach nichts mehr zu berichten gibt, dass also die Schweinehälften immer wieder neu gewogen werden. Die bereits erwähnten Sub-Info-Themen sind einfach ausgegangen. Auch im Bereich der Personal Computer kommt zwar immer wieder ein neues Betriebssystem, die vorhanden ist ein wenig anders präsentieren. Das ist keine Abwertung. Wir haben in den vergangenen 30 bis 40 Jahren enorme Fortschritte gemacht. Ich glaube aber, dass wir nun bei der elektrischen Sitzheizung und den Rückfahrkameras angekommen sind. Die Kacheln von Windows 8 mögen ja ganz lustig sein, es stellt sich aber doch die Frage, ob sich der Aufwand lohnt, in großen Organisationen umzustellen und vor allem, was danach kommen wird. Vielleicht ein boshafter Hinweis, in Tirol heißt ein Nachttopf Kachei. Nomen est omen? Die dahinterliegenden Systeme sind toll, die vor ein paar Jahrzehnten undenkbaren Möglichkeiten der EDV sind aber einfach Commodity. Das bedeutet implizit, dass das Bestehende erhalten werden muss. Wenn es also eine EDV nicht in die nächsten Entwicklungsstufen der Wissensarbeit und in die Prozesse geschafft hat, würde ich das mit der Instandhaltung vergleichen. Auf die Analogie, aber auch die Nutzung der Werkzeuge aus der Instandhaltung habe ich ja mehrfach hingewiesen. Das heißt aber auch, dass der CEO zum Instandhaltungsleiter wird. Es ist dann doch so, dass es für einen großen Produktionsbetrieb zumindest gleich dramatisch und kostspielig ist, wenn eine primäre Produktionsanlage ausfällt wie ein SAP-Stillstand. Das ist keinesfalls eine Abwertung der Instandhaltung. Ich kenne aber weniger Instandhaltungsleiter, die sich in die Geschäftsführung reklamieren, die von den Zukunftsforschern und schwergewichtigen Research-Instituten hofiert werden. Das scheint eher den Alpha-Männchen der EDV vorbehalten zu sein. Das bedeutet aber auch, dass die Analysten, die Berater, also die ganzen Zulieferer, um im Automotive-Jargon zu bleiben, höllisch aufpassen müssen, dass sie sich in der Zukunft neu orientieren oder halt obsolet werden. Es wird einfach nicht genügen, immer neue Geschichten und Ausblicke auf der Schweinehälfte wiegen oder die beheizten Ledersitze zu bringen. Umso mehr scheint es mir wichtig, die aufgezeigten Wege zu gehen, den Mitarbeitern die Chance zu geben, wenn sie aus der reinen Technik kommen, sich als Wissensarbeiter einzubringen und gegebenenfalls neu zu orientieren, gehört zu werden und mit neuen Vorgangsweisen wie Scrum oder Kanban innovative neue Ansätze zu finden. Nur um die konsequente Nutzung des Wissensvorsprungs werden wir es schaffen, gegen die Konkurrenz in den Ländern mit wesentlich niedrigem Lohnniveau zu bestehen. Salopp zusammengefasst ist es ja dann doch eher schwierig, mit Entwicklern in Bangladesch Tele-Stand-Up-Meetings zu organisieren, um mit Iteration bessere Projektdurchlaufzeiten zu erreichen, als das bei der Pflichtenheftabarbeitung der Fall ist, wo nach 2 Jahren klar ist, dass es so nicht geht. Die Chancen sind groß. In den Prozessen liegt noch sehr viel Potenzial. Es wäre also sinnvoll und gut, sich diesen Themen zuzuwenden. Natürlich ist es weniger sexy, sich um die Konsolidierung der EDV, der Verbesserung der Prozesse und den Mühen des Tagesgeschäfts zu kümmern, als sich mit immer neuen Hype-Themen zu verlieren. Retrospektiv betrachtet ist aber doch festzustellen, dass solche Themen immer wieder kommen, dann aber rasch wieder gehen und substanziell wenig bleibt. Über die Prozessverbesserung lässt sich aber nicht nur der Wissensvorsprung abbilden, sondern eben Prozesssicherheit erreichen ist gleich bares Geld verdienen. Es scheint mir wichtig, noch einmal auf die Personalstrukturen hinzuweisen. Es wurde in den letzten Jahren und speziell in den sogenannten Krisenjahren fleißig Kosten optimiert, ist gleich Mitarbeiter abgebaut, Arbeiten nie und fahr geschort, das heißt, vielfach steht das Personal einfach nicht mehr zur Verfügung. Gepaart mit der schon massiv spürbaren Personalknappheit in der IT doch ein massives Problem. Wir wissen ja, wie schwierig bis unmöglich es ist, einmal weggegebene Hardware wieder zu reinsourcen. Beim Personal wird das wohl überhaupt nicht machbar sein. Vielleicht in diesem Zusammenhang noch einmal mein Hinweis auf die Cowboy-Administratoren-Diskussion in der EDV-Leitung. Wenn du mir zustimmst, dass es sehr viele Optimierungspotenziale gibt, die Arbeit vorhanden wäre und wenn eine echte Total Cost of Ownership Betrachtung der IT möglich ist, weil die Hausaufgaben gemacht wurden, müsste ja ganz klar ableitbar sein, dass die externe Entwicklung auch finanzielle Nachteile hat. Das heißt, der Einsatz von eigenem Personal im Verhältnis zu den Beratungskosten wesentlich günstiger kommt. Nur haben sollten wir halt das eigene Personal noch. Ich glaube, da wurde schon sehr viel unwiderruflich vergeigt. Ich bin aber leider etwas pessimistisch, so wie ich das ganz generell bei der Entwicklung von Europa und den anderen hochentwickelten Industriestaaten bin. Wir haben ganz einfach die Schneid verloren, Risiken einzugehen, um neue Wege zu gehen, gepaart mit dem absoluten Stillstand in der Politik und den Defiziten in der generellen Ausbildung eine wenig ermutigende Entwicklung. Wir haben es offensichtlich nicht geschafft, den unsäglichen Rhythmus von Krieg, Vernichtung und Aufbau so zu steuern, dass wir ohne Krieg und Vernichtung ausreichend junge Leute zu Höchstleistungen motivieren. Ich bin ein begeisterter Anhänger der Europäischen Union, primär aus dem Grund, dass es voraussichtlich nicht mehr möglich ist, Krieg zu führen, weil die finanziellen Verstrickungen viel zu intensiv sind. Wenigstens ein guter Aspekt für all die Gier und die Unersättlichkeit der Finanzmärkte. Das Brot- und Spiele-Konzept erinnert mich aber doch stark an meine Geschichte mit dem Juan in der Hölle von Coelho im Kapitel 9. Vielleicht macht mein eigenes Recruiting ein wenig transparent, wie schwer es die jungen Leute heute haben. Ich war nach meinem neunmonatlichen Pflichtwehrdienst im Winter 1965-66 für 5 Monate als Schiller in Schottland. Während dieser Zeit wurde ich von meinem damaligen Dienstgeber einer Strickerei gekündigt. Der damals noch sehr kleine holzverarbeitende Betrieb hatte eine eigene Lehmproduktion mit einem Kühlturm, der in der Nacht beleuchtet war. Ich habe also meine Mutter mit dem Brief, ja, so ging das damals, es gab kein E-Mail, kein SMS und Telefonieren war sehr teuer und kompliziert, gebeten, bei der Fabrik mit dem Raketenturm zu fragen, ob ich eine Arbeit als kaufmännischen Angestellten bekommen könnte. Ich wurde ohne Hearing und Potenzialtest angestellt und habe einfach begonnen zu arbeiten. In den Aufbaujahren war es möglich, mit einigem Engagement Karriere zu machen, die heute in dieser Form wohl nicht mehr möglich ist. Für die jungen Leute, die heute versuchen, Fuß zu fassen, ist der Weg wesentlich steiniger. Vielleicht sollten wir versuchen, die vorhandenen Kompetenzen mit den vorhandenen Potenzialen in den Prozessen zu kombinieren, um sinnstiftend zu wirken. Ich habe auch keinen allgemeingültigen Rat. Es kann nur jeder für sich entscheiden, welchen Weg er zu gehen bereit ist. Vielleicht habe ich aber einen möglichen aufgezeigt. Mir ist schon bewusst, dass ich privilegiert war. Es wird nicht immer möglich sein, alle Vorschläge umzusetzen. Wenn es mir gelungen ist, Denkanstöße zu geben, würde mich das sehr freuen. Wenn ich bei meinen Gesprächen immer wieder höre, dass das bei uns nie möglich wäre, stelle ich schon die philosophische Frage, ob es da nicht notwendig ist, Freiheit neu zu definieren. Ein frustriertes Leben kann sehr lang sein. Der Arbeitsmarkt sucht gute Leute, warum also nicht die Konsequenzen ziehen? Benjamin Franklin hat ja Freiheit so formuliert, wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Ich glaube, ein bemerkenswerter Satz. Der Rückblick und gleichzeitig Ausblick, den ich an meine 2009 formulierten Gedanken angefügt habe, ist mit diesem Kapitel abgeschlossen. Ich hoffe, ich konnte bei Anregungen gegeben, in jedem Fall aber ein entspanntes Lesen ermöglichen.